Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Sascha Wössner einen besonderen Gastprediger haben. Ich habe schon angekündigt, Sascha ist ein guter Freund von mir. Und Sascha hat auch eine besondere Geschichte, auch durch seine Sehbehinderung. Und Sascha hat aber auch eine besondere Geschichte als Pastor oder als Hauptamtlicher. Sascha, du bist seit Sommer 2019 in Blankenloch-Studensee, kommst aber gebürtig aus Hemmingen. Und ich weiß, dass du auch Korntaler Bezug hast. Das würde mich interessieren oder ich denke auch viele von uns hier. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
Sehr gerne. Erstmal schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier bei euch in der Runde zu sein. Ja, Korntaler Bezug habe ich deswegen, weil ich nach der Realschule, die ich in Schwieberdingen gemacht habe, aufs Gymnasium hier nach Korntal gewechselt bin und 2011 hier mein Abitur machen durfte. Deswegen ist mir der Ort durchaus bekannt, auch die Gemeinde ist bekannt. Einmal war ich auch hier schon zum Jugendgottesdienst und habe predigen dürfen. Von daher bin ich immer gern in dem Ort und habe durchaus auch Bezüge in meiner Historie.
Sehr schön. Wir beide haben uns aber nicht in Korntal kennengelernt, sondern in Bad Liebenzell zum Theologiestudium. Aber vielleicht nicht, wie ihr denkt, tief versunken über den Büchern am Lesen und Recherchieren, sondern ganz ehrlich, beim VfB schauen. Ja. Als ich auf den Missionsberg kam, natürlich als passionierter, leidenschaftlicher VfB Stuttgart-Fan, war ich direkt auf der Suche, wo finde ich einen Sky-Account, wo kann ich die Spiele verfolgen? Und also es sind so circa 200 Studierende dort. In meiner Recherche dann, in den ersten Gesprächen, habe ich festgestellt, dass es einen in den höheren Jahrgängen gibt, einen sogenannten Sascha, der auch ein besonderes Handicap hat. Und der hat aber Sky, weil der ist auch großer VfB-Fan. Und dann dachte ich, ich war eine Woche auf dem Berg, ich muss mich einfach einladen. Diese Chance muss ich nutzen. Und so saß ich auf einmal auf deinem Sofa. Ja. Und daraus wurde eine wertvolle Freundschaft für mich, auch für dich, das weiß ich. Ja. Und ganz spaßhaft, eine Freundschaft, die natürlich leid erprobt ist, ja, weil wir viele VfB-Spiele gemeinsam geschaut haben.
Ja.
Und es ist für mich immer schon beeindruckend gewesen. Ich meine, du warst im 7. Semester, als ich angefangen habe. Also für mich war es beeindruckend, deine Geschichte zu hören und auch zu erleben, dass du trotz einer starken Sehbehinderung ein Theologiestudium erfolgreich abgeschlossen hast, wo du Hebräisch und Griechisch gelernt hast. Das würde mich mal interessieren, wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht es so bei dir aus?
Ja, zuerst mal zu der VfB-Sache. Ich habe mich im Studium, auch Bachelorarbeit, relativ viel mit der Leitfrage, warum Gott Leid zulässt, beschäftigt. Jetzt mit dem Hintergrund wisst ihr, warum das so eine große Frage ist. Ja, wie kann man sich das vorstellen, mit Seheinschränkungen diesen Weg zu gehen? Schwierig zu sagen, erstmal zu beschreiben, was ich sehe, weil ich den Vergleich mit 100% nie hatte. Für mich ist Licht ganz wichtig, für mich sind Kontraste ganz wichtig, dass sich Dinge gut voneinander abheben in der hellen Umgebung. Und wir wissen heute mit Technik, was alles möglich ist. Das hat natürlich geholfen, da über die Jahre verschiedene Hilfsmittel an die Hand zu bekommen, vergrößernde Sehhilfen, Vorlesesysteme. Aber es wäre trotz allem nicht gegangen, zum einen ohne kooperative Menschen, meine Familie als starker Rückhalt, meine Lehrer zur Schulzeit, die immer sehr kooperativ waren, auch die Dozenten im Studium, die versucht haben, gut auf mich einzugehen und zu überlegen, okay, wie können wir es möglich machen, dass der Kerl diesen Weg dann auch gehen kann. Es ist ein hoher Kraftaufwand gewesen, keine Frage. Also Kopfschmerzen, Migräneattacken und so, das ist keine Seltenheit. Da musst du so eine gewisse Kämpfernatur auch entwickeln. Und ich sage ganz klar, also diese Stärke zu entwickeln über die ganzen Jahre, das weiß ich, dass das nicht aus mir herauskommt. Das wäre sonst gar nicht möglich, also für mich nicht möglich gewesen, aus meiner Perspektive. Und ich bin manchmal da gestanden und habe gedacht, wie ging das denn wieder? Gott muss wohl irgendwas mit dir zu tun haben. Ne?
Ja, so ist es. Du siehst 8% auf einem Auge,
ja, ist das korrekt? Ja, korrekt. 8% auf dem rechten Auge und links gar nichts. Das ist meine blinde Seite, deswegen drehe ich mich gerade mal so rüber. genau. Ja, ist nicht viel. Es war mal ein Tick mehr. Ich habe 2 Netzhautablösungen gehabt, eine links, eine rechts. Musste notoperiert werden und dann kam der heutige Stand bei raus. Und der ist zum Glück seit 2007 stabil.
Ja, das freut uns auch. Es ist auch spannend, ich gehe öfters auch mal mit Sascha live ins Stadion zum VfB Stuttgart. Es gibt einen Sehbehindertenbereich mit Live-Kommentator für das Fußballspiel. Es ist ganz arg. Es ist spannend auch für mich als normal sehender Mensch, dich oft begleiten zu dürfen und auch mal das so zu erleben. Was ist eigentlich eine andere Perspektive auf das Leben, wenn man wenig bis gar nicht sieht und wie viel oft selbstverständlich genommen wird?
Ja.
Du hast nach 2 Jahren Jugendpastor in Liebenzell die Gemeinschaftspastorenstelle in Blankenloch angenommen. Nimm uns mal mit rein, wie sieht dein Alltag aus? Was fordert dich heraus? Was macht dir Freude?
Freude macht mir ganz besonders das, was ich heute bei euch auch machen darf, nämlich predigen. Das ist meine große Leidenschaft, das, was ich sehr gerne mache. Bekannter Prediger aus dem Süddeutschen Gemeinschaftsverband, Ernst Günther Wenzler, der hat mal gesagt, aus seiner Sicht sollte Predigen vergnügungssteuerpflichtig sein. Und beim Predigthalten würde ich ihm absolut zustimmen, beim Vorbereiten nicht immer, weil das manchmal auch ein ganz schönes Ringen sein kann und auch manchmal ein geistlicher Kampf sein kann. Und das macht mir aber große Leidenschaft, einfach zu erleben, wie Gott Worte gebraucht, um dann auch das Leben von Menschen zu berühren und zu verändern und das mitzubekommen, einen Platz in der ersten Reihe zu haben und das mitzukriegen, was Gott tut, begeistert mich sehr. Und ist übernatürliches Wirken, denn wie realistisch ist es, dass ich eine halbe Stunde was erzähle und die Leute, die das hören, ihr Leben verändern? Da braucht es Gottes Wirken dafür. Und was mir auch viel Spaß macht, ist einfach nah an den Leuten dran zu sein, Gespräche mit ihnen zu führen, in die Tiefen zu gehen im Gespräch. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung, die ganzen Vorbereitungen mit den Hilfsmitteln immer zu machen, auch durch Kopfschmerzphasen durchzugehen. Gemeindebau ist an sich eh eine Herausforderung. Ich meine, die vollkommene Gemeinde gibt es nirgendwo, steile These, ich weiß, aber es ist so. Und damit umzugehen, auch das, diesen Dienst mit Handicap zu tun, das geht durch technische Hilfsmittel, durch Menschen, wie ich schon gesagt habe. Ich habe auch von den Behörden eine Arbeitsassistenz bewilligt gekriegt, also gerade für die Fahrten, das ist halt die große Herausforderung. Wie komme ich von A nach B zu den jeweiligen Diensten, die ich zu tun habe? Und da finde ich schön, wenn Leute aus der Gemeinde mich begleiten, dass wir da auch die Möglichkeit haben, ihnen was dafür zu geben. Und was sie selber nicht wollen, das fließt in unsere Gemeindearbeit, ist auch nicht schlecht.
Ja, das ist super, dass wir auch da in einem Staat leben, wo Förderung möglich ist, das freut mich. Deine Lebensgeschichte, wir haben schon ein bisschen gehört, ist geprägt von vielen Rückschlägen. Ja. Trotzdem habe ich dich immer erlebt als frohen Mensch, als ein Mensch, der andere Menschen ermutigt, auch froh zu bleiben, als einer, der positiv bleibt, positiv denkt, also nicht Corona-technisch, und froh durchs Leben geht. Und die letzte Frage, bevor dann du uns mit in die Predigt reinnimmst, was hilft dir in Momenten von Rückschlägen, froh zu bleiben?
Ich glaube zum einen, ich sage dazu auch noch, nachher noch natürlich ein bisschen was in der Predigt, deswegen könnt ihr schon gespannt sein. Was ich immer als hilfreich empfinde, ist, wenn Freude mal nicht da ist, auch in Akzeptanz reinzugehen. Es ist okay, dass die Freude auch gerade nicht da ist. Und dann ehrlich auch vor Gott zu gehen, weil er weiß eh, wie es uns geht. Und so ehrlich, wie wir es vorher in dem Psalm gehört haben, wie da gebetet wird, so ehrlich versuche ich auch zu Gott zu gehen. Und das erlebe ich als ganz starken Rückhalt, nicht zu sagen, oh nee, ich da muss mich jetzt freuen und das darf nicht in mir hochkommen. Doch, das darf hochkommen. Das ist okay. Und dem auch Raum zu geben, in der Akzeptanz zu gehen, ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um dann wieder in einem weiteren Schritt irgendwann zur Freude zu kommen. Und gleichzeitig sind es häufig auch Menschen, die in meinem Leben sind, Freunde wie der Kollege, der mit mir auf der Bühne steht und andere Menschen. Das ist super, wenn du Menschen hast, mit denen du dich auch in der Tiefe austauschen kannst, mit denen du Freude teilen kannst und ich freue mich, wenn ich so wahrgenommen werde und gleichzeitig, wenn du auch jemand hast, mit dem du ehrlich ansprechen kannst, da macht es mir gerade echt Probleme, Freude zu empfinden und das ehrlich auszusprechen. Das sind ganz wichtige Dinge, um mich dann wieder hin in die positiveren Seiten zu führen und alles Weitere kommt nachher.
Sehr gut. Ich bete für dich und dann lese ich uns gemeinsam den Predigttext aus Philipper 4. Jesus, ich danke dir, dass du heute auch durch Sascha zu uns reden willst und ich bete, dass wir durch dein Wort gestärkt und ermutigt werden. Danke, dass du heute sprichst. Herr, und lass uns hören auf das, was du zu uns zu sagen hast, und gib Sascha die richtigen Worte. Amen. Der heutige Predigttext steht in Philipper 4, die Verse 4 bis 13. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen.
Bevor ich mit euch in diesen Text einsteige, möchte ich eine kleine Übung voranstellen, denn ich habe zu Beginn zwei Fragen an euch, wo ich gerne sehen würde, wie groß die Zustimmung bei diesen Fragen ist. Jetzt habt ihr wahrscheinlich aus dem Interview entnommen, dass es für mich keine so gute Idee ist, euch die Hand heben zu lassen, denn dann kann ich es gleich lassen. Deswegen habe ich mir beim Kabarettisten Eckart von Hirschhausen ein Abstimmungsverfahren mal ausgeliehen. Das ist deswegen für mich so cool, weil es hörbar ist, und für euch schön, weil ihr zwar mit abstimmen und gleichzeitig anonym bleiben könnt. Super, oder? Und das funktioniert so: Ihr hebt nicht die Hand, wenn ihr einer bestimmten Aussage zustimmt, sondern ihr legt die Lippen aufeinander und macht ihr summt. Ja? Und wir probieren das jetzt gleich mal. Und zwar möchte ich gern mal auf drei gleich 100% hören. 1, 2, 3. Es klang schon sehr gut für diese Uhrzeit. Für alle, die sich mit Mathe nicht so ganz auskennen, sei die Hilfestellung gegeben. 100% heißt auch du. Also nochmal. 1, 2, 3. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe zwei Fragen, wie gesagt, zu Beginn. Wer von euch würde gerne beständig mit Freude durchs Leben gehen? 1, 2, 3. Ja, breite Zustimmung. Und wer von euch kennt das, dass einem die Freude in bestimmten Lebensphasen fehlt oder auch geraubt wird? 1, 2, 3. Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Und deswegen ist dieses Thema auch so relevant, uns die Frage zu stellen: Freude, muss ich sie immer spüren? Weil wir das ja alle kennen. Wir würden das gerne. Wir würden so gerne mit Freude durchs Leben gehen, am besten jeden Tag. Und gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, in den Phasen, wenn gesundheitliche Schwierigkeiten, wenn berufliche Schwierigkeiten, Schwierigkeiten in Beziehungen ins Leben kommen, das raubt uns die Freude. Und vielleicht denken wir, ja, wenn das und das anders wäre, dann könnte ich mich wieder freuen. In Bezug auf Corona, wenn die ganzen Einschränkungen mal weg wären und wir zur Normalität übergehen könnten, dann könnten wir uns wieder richtig freuen. Wenn die Beziehung, wenn der Konflikt ausgeräumt wäre, dann könnte ich mich freuen. Wenn ich die Beziehung, die Partnerschaft habe, dann kann ich mich freuen. Wir sind häufig in so einem Wenn-Dann-Muster drin, was die Freude angeht. Wenn das passiert, dann, aber auch nur dann, ist Freude möglich. Und ich kenne das selber. Ich kenne das selber, dieses Wenn-Dann-Denken. Und dann, beim Bibellesen, als ich in diesem Wenn-Dann-Denken in Bezug auf Corona drin war, Vor ein paar Monaten begegnet mir Philipper 4, der Vers 11. Nach der neuen Genfer Übersetzung schreibt Paulus: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Jetzt ist Zufriedenheit nicht komplett identisch mit Freude, aber Zufriedenheit ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt Freude empfinden kannst. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und ich habe mir gedacht, das ist in höchstem Maße bemerkenswert. Paulus schreibt hier: Egal, ob ich Überfluss hatte oder ob ich Mangel litt, ob ich satt war oder hungrig war, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein, völlig unabhängig, wie die äußeren Rahmenbedingungen gerade sind. Und Freude, muss ich sie immer spüren? Ich würde für die Predigt heute gerne diese Frage nehmen und in etwas andere Richtung drehen. Denn die Qualität deines Lebens, kannst du dir merken, die Qualität deines Lebens wird maßgeblich beeinflusst durch die Qualität deiner Fragen. Je nachdem, welche Fragen du stellst, wirst du anders durchs Leben gehen. Wenn du dich fragst, Freude, muss ich sie immer spüren, geht es so ein bisschen in die Richtung, wie ist das jetzt von einer konkreten Vorgabe her? Muss ich das immer so als Pflicht, die irgendwie auf mir lastet? Ich würde die Frage gern in eine andere Richtung drehen. Wie kann es gelingen, diese Freude, von der Paulus hier spricht, immer häufiger zu erleben, zu spüren und zu erfahren? Wie kann das gelingen? Eine andere Frage, oder? Und das habe ich mich gefragt bei dem, was Paulus hier in Philipper 4 schreibt. Wie kann das gelingen? Und ich bin davon überzeugt, dass wir in diesem Text, den wir gerade gehört haben, zumindest mal drei Schlüssel drinstecken, wie das gelingen kann. Und ich habe euch diese drei Gedanken mitgebracht, habe sie mal als Fragen formuliert, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Die erste Frage: Mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Paulus beginnt diesen Abschnitt in Philipper 4, Vers 4 mit dieser Aufforderung: Freut euch in dem Herrn alle Wege, auf allen Wegen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Da scheint Paulus doch genau das zu sagen, dass wir das immer spüren sollten als Christen, oder? Ich war vor einigen Jahren bei einer Weihnachtsfreizeit im Monbachtal bei Liebenzell als Mitarbeiter. Und in einer Morgenandacht ging es um diesen Vers, und der Mitarbeiter in der Andacht sagte: Ja, jetzt ist es ja mit Freude oder Gefühlen generell so eine Sache, weil Gefühle lassen sich ja nicht befehlen. Gefühle kann man nicht einfach aufdoktrinieren, so nach dem Motto: Jetzt freu dich mal, jetzt sei mal liebevoll. Gefühle kann man nicht befehlen. Nochmal kurz mit Summen, wer würde dem zustimmen? 1, 2, 3. Ich würde dem nicht mehr so sehr zustimmen, wie ich es mal getan habe. Gefühle kann man nicht befehlen, das stimmt. Aber je nachdem, mit welcher Perspektive du durchs Leben gehst, lassen sich Gefühle in dir bewirken, kreieren, wenn wir so wollen. Ich mache dir ein Beispiel an dem Vers von Paulus: Freut euch in dem Herrn auf all deinen Lebenswegen. Warum? Freut euch in dem Herrn, weil ihr in Jesus Christus seid, weil ihr mit diesem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, verbunden seid, weil du Gottes geliebtes Kind bist. Darum freu dich. Und das ist unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Ja, es mag schwer sein in deinem Leben, und ich habe schwere Momente selbst erlebt. Aber weißt du was, selbst dann kannst du die Perspektive wechseln und sagen: Ich freue mich, dass ich in dieser Zeit nicht allein bin, dass ich Gott habe als meine Kraftquelle, als mein starkes Fundament. Das ist Grund zur Freude. Und ich sage es ganz klar: Man kann dir deine Gesundheit nehmen, man kann dir bestimmte Menschen aus deinem Umfeld nehmen. Jesus und all das, was du in ihm und durch ihn hast, kann dir nichts und niemand rauben. Das ist unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen. Deswegen schon so ein großer Grund zur Freude. Ich sage das als jemand, der mit 14 Jahren im Konfirmandenunterricht zum Glauben gefunden hat, der weiß, wie ein Leben ohne diesen Jesus aussieht. Es ist so eine große Freude, diesem Herrn nachfolgen zu dürfen, mit ihm unterwegs zu sein. Mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Schaust du aufs Problem oder schaust du auf den, der jedes Problem lösen kann? Fokussierst du den Mangel in deinem Leben oder fokussierst du dich auf den, der allen Mangel ausfüllen kann und den Überfluss verwandeln kann? Wo schaust du hin? Mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Und je nachdem, wo du hinschaust, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird auch in dir andere Emotionen bewirken. Auch da eine kleine Übung. Wenn euch das hilft beim Vorstellen, könnt ihr auch gern kurz die Augen zumachen. Und denkt mal in diesem Moment jetzt, denkt mal an einen Menschen, mit dem du richtig Schwierigkeiten hast, den du nicht sonderlich magst. Wenn wir mal ehrlich sind, den du auch nicht wirklich ausstehen kannst, um den machst du eher einen Bogen. Denk jetzt mal an diese Person und an eine konkrete, schwierige Situation, die du mit dieser Person hattest. Nächste Übung. Und jetzt denk mal an einen Menschen, mit dem du es genießt, zusammen zu sein. Wo es dein Leben bereichert, mit dieser Person Zeit zu verbringen, die du richtig magst, die du richtig ins Herz geschlossen hast. Und denk mal an einen richtig schönen Moment, den du mit dieser Person hattest. Mach die Augen gerne wieder auf und ich frage euch, es war wahrscheinlich ein Unterschied von der Empfindung, die in euch drin war, oder? Klar. Weil es hat mir ein Mentor weitergegeben, eine kleine Formel, EFA heißt die, wenn ihr das googelt, kommt ihr auf elektronische Fahrplanauskunft. Aber es steht für was anderes. Die Emotion folgt der Aufmerksamkeit. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus richtest, wird einen Unterschied, auch einen gefühlten Unterschied in dir drin machen. Und deswegen ist es so wichtig, mit welcher Perspektive gehst du durchs Leben? Ich sag's nochmal, schaust du aufs Problem oder schaust du auf den, der jedes Problem lösen kann? Schaust du auf den Mangel oder auf den, der jeden Mangel in Überfluss verwandeln kann? Wo schaust du hin? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, wie nutzt du deinen Einfluss? Wie nutzt du deinen Einfluss? Nachdem Paulus geschrieben hat, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, da kommt irgendwie dann so ein Vers rein, wo wir denken beim Lesen, jetzt ist er schon bei einem anderen Thema, da jetzt springt er. Auf einmal schreibt er darüber, lasst eure Güte kund werden allen Menschen. Als wäre es jetzt eine Auflistung von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Akzenten, die Paulus hier setzen will. Aber ich glaube, dass es da eine Verbindung gibt. Denn das eine war eher eine Perspektivfrage und das in gewisser Weise auch. Denn du hast vielleicht schon mal beobachtet, dass du dich über bestimmte Rahmenbedingungen im Außen, das, was um dich herum in deinem Umfeld passiert, du kannst dich darüber aufregen, du kannst zulassen, dass dich das richtig, richtig runterzieht, aber es ändert sich nichts. Also du kannst dich über Corona aufregen, den ganzen lieben Tag lang. Das Virus geht irgendwie trotzdem nicht weg. Paulus will uns konzentrieren auf das, was wir beeinflussen können. Und das ist, wie nutzt du deinen Einfluss? Was bringst du in die Welt? Und er schreibt auch, der Herr ist nahe. Ist auch wieder eine Perspektive. Seid euch bewusst, dass Gott jetzt in diesem Moment da ist und dass er einmal wiederkommen wird. Und mit diesem Bewusstsein geht durchs Leben. Und das bringt auch in die Welt hinaus. Lasst die Menschen um euch herum in dem, was ihr sagt und dem, was ihr tut, spüren, dass dieser Herr nahe ist. Dass Jesus da ist. Dass er auch in ihr Leben kommen will. Konzentrier dich nicht so sehr auf das, was dir vielleicht die Freude raubt, aber du eh nicht ändern kannst. Konzentrier dich auf das, was du in die Welt bringen kannst. Und das ist manchmal so, gerade in Beziehungen, da gibt es einen Konflikt, der raubt dir die Freude. Dann bring Güte in die Welt, dann bring Vergebung in die Welt, Versöhnung. Das kannst du tun. Du kannst auf einen anderen Menschen zugehen und sagen, hey, lass uns mal dieses Gespräch führen. Mir ist es wichtig, dass wir da bestimmte Dinge klären. Wie nutzt du deinen Einfluss? Konzentriere dich nicht so sehr auf das, was du sowieso nicht in der Hand hast, sondern konzentriere dich auf das, was du konkret in die Welt und in dein Umfeld bringen kannst. Und dann noch ein bisschen ausführlicher die dritte und letzte Frage. Was machst du mit dem, was dich beschwert? Weil vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit dem, was ich erzähle, je nachdem, in welcher Lebenssituation du auch gerade bist. Wenn du gerade eher in so einem freudlosen Zustand bist, in einer herausfordernden Lebensphase, baut sich vielleicht auch, wenn ich sowas sage, ein gewisser innerer Widerstand bei dir auf. So nach dem Motto, ja, Sascha, soll das jetzt bedeuten, ich soll das, was an Herausforderungen da ist, was an Schmerzvollem da ist, einfach wegschieben, so tun, als ob es nicht da wäre, alles so ein bisschen rosa-rot zeichnen und wir machen jetzt so die fromme Variante von positiv denken. Genau das tun wir nicht. Weil Paulus uns das ganz klar auch anbefiehlt, das, was uns beschwert, nicht wegzuschieben, nicht zu verleugnen, nicht so zu tun, als ob es nicht da wäre. Wenn du das tust, ich habe das schon bei Menschen beobachtet, glaub mir, das funktioniert für eine gewisse Zeit und kommt wesentlich stärker zurück und kann dich total überrollen. Was machst du mit dem, was dich beschwert? Schiebst du es weg? Verleugnest du es? Frisst du es in dich rein? Versuchst du es irgendwie zu betäuben? Wir haben in der Gesellschaft, glaube ich, den Mechanismus bei vielen Menschen, dass sie sich irgendwie mit dem Schmerz, der da ist, nicht befassen, sondern betäuben. Sei es mit Alkohol, sei es mit Pornografie, sei es mit übermäßigem Konsum von Serien oder Filmen. Nicht, dass das schlecht ist, mache ich auch ab und zu. Und gleichzeitig, wenn es dazu führt, dass du dich nur noch betäubst und nur noch vor dem Schmerz fliehst, ist das auch keine Lösung. Paulus gibt uns einen anderen Weg mit. Paulus sagt uns, das, was euch beschwert, nehmt das und bringt es vor Gott. Das, was euch beschwert, was ihr vielleicht auch nicht lösen könnt, was nicht in eurem